SBS in deutscher Sprache.
Ich heiße Christopher Clark, ich bin Professor für europäische Geschichte an der Universität Cambridge und ich bin hier in Canberra in Australien, um einen Vortrag zu halten über die heutige Situation in der Welt. Und der Titel des Vortrags lautet Unsichere Zeiten.
Sie sind ja gebürtiger Australier aus Sydney, Sie leben in Großbritannien, Sie unterrichten in Cambridge und Ihr Lieblingsgebiet ist Deutschland. Warum?
Ja, das ist eine gute Frage. Wissen Sie, ich wüsste das selbst gerne. Ich weiß nicht genau, wie ich auf diese Bahn gekommen bin, aber es hat sich entwickelt. Also ich wollte ursprünglich eigentlich Mittelalter studieren. Ich wollte Medievist werden. Und meine Lieblingshistoriker waren die Franzosen. Ich wollte wie die werden eigentlich. Aber dann bin ich nach Berlin gekommen, also ins damalige West-Berlin gekommen. Und als ich diese Stadt entdeckt habe, habe ich studiert. Interessierte ich mich nicht mehr so sehr für das Mittelalter und wurde von der Moderne West-Berlins verführt und wurde nicht nur ein Modernist, sondern auch zu einem Deutschlandhistoriker. Und seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich nichts anderes machen wollen.
Und Sie sind auch zugleich dann einer der berühmtesten Historiker für die neue deutsche Geschichte geworden. Sie haben über die Preußen geschrieben, Sie haben über Wilhelm II. Geschrieben, der ja 100 Jahre so an diesem Tag Fahnenflucht begangen hat und ins Exil gegangen ist.
Ja.
Und Sie haben dann sehr interessant über den Eintritt in den Ersten Weltkrieg geschrieben. Faszinierende Geschichte.
Ja, ein faszinierender Stoff, wobei ich aber immer wieder diesen Stoff einbetten wollte in eine europäische Erzählart. Das habe ich auch bei Preußen machen wollen. Ich habe ja eine Geschichte Preußens gemacht und da wollte ich zeigen, also dass Preußen nicht nur ein deutscher Staat war und dass die Gründung eines deutschen Nationalstaates eigentlich Preußens Untergang war, nicht die Erfüllung irgendeiner preußischen Sendung, die schon immer sozusagen von vornherein schon immer da war. Ich sehe Deutschland, habe immer Deutschland als Teil Europas verstanden und Deutschland als Zugang zu großen europäischen Themen gesehen. Also einen sehr guten Zugang, weil in Deutschland alles in Europa auf sich sozusagen zusammentrifft und sich kreuzt. Also insofern ging es natürlich um Deutschland, aber auch um Europa. Und das war auch, als ich angefangen habe, mich für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu interessieren, wollte ich die Geschichte dieses Krieges eigentlich entdeutschen. Ich wollte wegkommen von der Fischer-These mit ihrer, also man könnte fast sagen, mit ihrem negativen Nationalismus, mit ihrer sehr starken Betonung einer deutschen Alleinschuld. Und wollte ich wegkommen und stattdessen nicht weil ich an sich die Schuld Deutschlands in Frage stellen wollte, sondern weil ich die Abhängigkeiten sozusagen zwischen den verschiedenen staatlichen Akteuren besser verstehen wollte auf europäischer Ebene.
Und für diesen Ansatz, dass die Nationen in den Weltkrieg sozusagen hineingeschlafwandelt sind, sind Sie auch in Deutschland sehr kritisiert worden.
Ja, weil man darin eine Wiederauffrischung der alten These von David Lloyd George gesehen hat, der gesagt hat, die Staaten sind alle hineingeschlittert sozusagen in den Krieg. Das habe ich natürlich in diesem Buch überhaupt nicht behaupten wollen. Die sind nicht hineingeschlittert. Das war ein sehr planmäßiger Vorgang auf allen Seiten, bei allen Akteuren. Alle meinten sehr klug und überlegt zu handeln, aber sie waren trotzdem Schlafwandler, weil ihre Vernunft sehr begrenzt war, weil ihr Blickfeld eng war und weil sie vieles einfach nicht reflektiert haben, was wir, wenn wir in diese Szene hineinschauen, dann wollen wir sie wachrütteln und sagen, wollt ihr wirklich alles riskieren für diese Ziele, die ihr habt?
Wenn der Erste Weltkrieg schon schlimm war, dann wurde es ja nicht besser, es wurde noch viel schlimmer hinterher. Noch nicht mal 20 Jahre später war der Zweite Weltkrieg und wenn man so zurückblickt, dann kann man eigentlich nur sagen, dass der deutsche Nationalstaat eine Katastrophe war, eine Fehlentwicklung.
Das sind zwei Sachen. Also erstens, Sie haben vollkommen recht. Also der Erste Weltkrieg, das ist auch das Schlimme an dem Ersten Weltkrieg. Ich meine, er ist an sich sowieso schlimm genug. Aber eben weil er so schlimm ist, 10 bis 20 Millionen Tote, kommt darauf an, wie man sie zählt. Das Schlimme ist, das geht alles nicht auf in einem heilsgeschichtlichen Narrativ. Es gibt am Ende der ganzen Geschichte keinen Grund, warum das alles geschehen musste. Das Töten und das Morden geht einfach weiter. Damit meine ich nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern auch diese vielen kleinen Bürgerkriege, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges weiter schwelen. Also man kann 1918 nicht von dem Ende eines Krieges sprechen, sondern es gleitet direkt über. Das ist ja öfters gesagt worden, nicht in einen 30 30-jährigen Krieg des 20. Jahrhunderts. Ob es für Deutschland irgendwie ein Fehlschlag war, den Nationalstaat zu wählen, das kann sein. Ich meine, ich finde, wir stehen vielleicht, das ist vielleicht etwas hoffnungsvoll ausgedrückt, am Ende, also am Anfang des Endes sozusagen, der Epoche der Nationalstaaten. Wobei die Deutschen natürlich die Letzten sind, die diesen Weg gewählt haben. Also es hatten die Franzosen und Briten hatten das schon längst gemacht. Sogar die Italiener kamen ihnen zuvor. Und wir stehen jetzt am Ende dieser Epoche. Und sie wird vielleicht genauso krisenreich sein. Also die Aufhebung des Nationalstaates wird vielleicht genauso krisenreich sein wie ihre Entstehung.
Und Sie wenden sich ja in Ihrem Vortrag heute an das Europa der Gegenwart, an die schwierige Situation, in der Europa drin ist und auch die Welt. Schöpfen Sie da Hoffnung aus der Geschichte?
Richtige Lektionen kriegen wir natürlich nicht von der Geschichte. Sie ist leider keine Lehrmeisterin. Wäre schön, wenn sie das wäre. Aber nein, sie ist keine Lehrmeisterin. Sie ist eher ein Orakel. Sie bietet uns geheimnisvolle Erzählungen. Wir müssen uns dann lange überlegen, wie sie relevant sind, ob sie relevant sind und in wenn ja, dann in welchem Sinne sie sich beziehen lassen oder auf unsere gegenwärtigen Situationen und Probleme. Ob man Hoffnung von der Geschichte, ich glaube zum Teil ja. Es kommt darauf an, welche Frage man sich stellt. Also ich finde, man bekommt viel mehr an Warnungen natürlich und Mahnungen mit. Zum Beispiel, das möchte ich auch heute Abend ein bisschen ansprechen, wenn man sich die Situation vor 1914 anschaut, nicht? Dann fokussiert man den Blick sehr oft auf den Antagonismus zwischen den Bündnisblöcken und meint darin eine Quelle oder eine Ursache des Krieges zu sehen. Aber ebenso wichtig vor 1914 war das Verschwunden oder das verschwindende Vertrauen innerhalb der Bündnisse. Der Vertrauensmangel zwischen den Entente-Partnern zum Beispiel war genauso ein Faktor des Risikos, ein Faktor der Gefahr, weil eben diese Unsicherheit über die eigenen Verbündeten, über ihr Verhalten, wie sie sich in Zukunft vielleicht verhalten würden oder nicht verhalten würden, diese Angst war genauso eine Gefahr vor 1914 wie der Antagonismus und die Paranoia und Furcht zwischen den zwei Lagern. Und da sehe ich natürlich Parallele mit der heutigen Zeit, wo die NATO zum Beispiel langsam auseinander zu gehen droht.
Europa fällt ja auseinander. Ich meine, jetzt ist Brexit da und viele Leute sagen ja, ein Grund für Brexit ist, dass England keinesfalls in einer Gemeinschaft sein will, die angeblich von Deutschland beherrscht. Das geht einfach nicht zusammen. Sehen Sie das auch so?
Für mich ist Brexit eine Katastrophe, politisch und auch persönlich. Und Sie werden, wenn Sie viele Leute in Großbritannien, die sich die ein Leben machen wollen in diesem Land, empfinden das als entweder weil sie dort geboren sind oder weil sie das als Wahlheimat zum Beispiel genommen haben. Empfinden das als eine persönliche Katastrophe, nicht nur als ein politischer Rückschlag. Es stimmt, dass antideutsche Ressentiments sehr stark vertreten waren in den Pressekampagnen, die im Vorfeld zum Brexit-Entscheid gelaufen sind. Zum Teil schreckliche Kampagnen, auf die Joseph Goebbels eigentlich stolz gewesen wäre. Und es wurde viel gelogen von der Brexit-Presse. Darauf komme ich heute Abend auch kurz zu sprechen. Eine zwar sehr erfolgreiche, also Hut ab, man muss ihnen das anerkennen, eine sehr erfolgreiche, aber auch sehr immoralische und sehr unredliche Pressekampagne. Und da antideutsche Affekte waren immer dabei, nicht? Also zum Teil kam auch eine merkwürdige Sprache vor. Ich erinnere mich jetzt an eine Schlagzeile. The German Iron Fist is smashing Europe apart. Also so ein eiserne Faust Deutschlands zerschmettert Europa. Also so eine Sprache hat man seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gehört, nicht? Also zum Teil waren das auch Bilder aus dem Bilderschatz der zwei Weltkriege, die wieder aktiv gemacht wurden.
Und wird das besser gemacht? Wir haben ja nun gehört, dass der französische Präsident hat eine europäische Armee gefordert und Frau Merkel hat ihm zugestimmt und Donald Trump ist nicht gerade begeistert davon. Geht das nicht in die gleiche Richtung, dass man fürchtet, dass Deutschland jetzt doch wieder irgendwie die Macht ergreifen wird?
Also ich sehe da, was das heutige Deutschland angeht, überhaupt keine Gefahr. Also das Problem bei den Deutschen ist, sie zu überreden, dass sie überhaupt, also nicht Macht, aber die Verantwortung, die mit der Macht einhergeht, übernehmen sollen. Die Deutschen haben eben nach wie vor ein starkes, also Angst würde ich nicht sagen, aber ein sehr starke Ambivalenzen gegenüber der Macht. Und es bleibt nach wie vor axiomatisch, wie Helmut Schmidt das sehr schön gesagt hat, dass Deutschland zwar führen muss, mitführen muss, aber nie alleine. Und deswegen ist Monsieur Macron so wichtig. Also deswegen ist das Verhältnis zu Frankreich auch so wichtig. Also in einer Partnerschaft mit anderen, in einer Koalition der Willigen, kann Deutschland natürlich eine führende Rolle spielen, aber nicht allein. Das akzeptieren die anderen Länder nicht und das wollen die Deutschen auch nicht.
Für Sie als Historiker, was wäre Ihr Rat an die Deutschen in dieser Situation?
Also ich finde, also die Rede von einer europäischen Armee ist vielleicht ein bisschen verfrüht. Ich finde, man sollte jetzt die Hoffnung nicht aufgeben, dass NATO wieder funktionsfähig gemacht werden kann. Wir sind so weit davon entfernt, eine wirklich funktionstüchtige europäische Armee zu haben. Viel besser wäre es, innerhalb der NATO eine stärkere europäische Präsenz aufzubauen.
Ja, ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen gleichfalls.
Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch? Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen. Jede Woche neu.